Das Evangelium für den heutigen Palmsonntag steht im Johannesevangelium im 12. Kapitel. Und es ist natürlich diese Geschichte, in der erzählt wird, wie Jesus als König in Jerusalem empfangen wird. Und Johannes schreibt darüber so: Am nächsten Tag verbreitete sich unter der Volksmenge, die zum Passafest gekommen war, die Nachricht: Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen die Menschen Palmenzweige, liefen Jesus entgegen und riefen ihm begeistert zu: Gelobt sei Gott, gepriesen sei der in Gottes Auftrag kommt, der König von Israel. Jesus ließ sich ein Eselsfohlen bringen und er ritt auf ihm durch die Stadt. Und damit erfüllte sich das Prophetenwort: Fürchtet euch nicht, ihr Menschen auf dem Berg Zion, euer König kommt und er reitet auf einem Eselsfohlen. Doch das verstanden seine Jünger damals noch nicht. Erst nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war, begriffen sie, dass sich mit dem, was hier geschah, die Voraussage der Heiligen Schrift erfüllt hatte. Alle, die dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und wieder zum Leben erweckt hatte, hatten es weitererzählt. Deswegen liefen Jesus jetzt auch so viele Menschen entgegen. Sie wollten den Mann sehen, der ein solches Wunder vollbracht hatte. Nur die Pharisäer warfen sich gegenseitig vor: Nun seht ihr, dass ihr so nichts erreicht. Schaut, alle Welt rennt ihm hinterher. Soweit die Worte des Evangeliums. Gott segne dies Wort an uns allen. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, was bei uns Menschen meistens immer richtig gut ankommt, das sind Liebesgeschichten. Liebesfilme, so Rosamunde Pilcher oder wie heißen die alle, die wissen, was da so im Fernsehen kommt, Sonntagabend, sehr, sehr beliebt. Millionen sitzen vor dem Fernseher. So Sachen mit richtig Herz und Schmerz und gerne und hoffentlich auch ein bisschen schmalzig muss es sein. Liebesgeschichten, das ist der Knaller. Um eine Liebesgeschichte geht es, und das finde ich so schön, auch heute am Palmsonntag. Um eine Geschichte nämlich mit Herz und mit Schmerz. Schmalz hat die Geschichte allerdings nicht zu bieten, aber dafür was anderes, was sich ähnlich anfühlt, nämlich Öl. Und wenn ihr jetzt diese Geschichte hört, werdet ihr sofort wissen, um was es geht, denn die ist sehr bekannt. Also, hören Sie selbst aus dem Markus-Evangelium im 14. Kapitel. Jesus war in Bethanien zu Gast bei Simon, der früher mal aussätzig gewesen war. Und während der Mahlzeit kam eine Frau herein. In ihren Händen hielt sie ein Fläschchen mit reinem, kostbaren Nardenöl. Sie öffnete dieses Gefäß und salbte mit dem Öl den Kopf von Jesus. Darüber regten sich einige Gäste auf. Das ist ja die reinste Verschwendung. Dieses Öl ist mindestens 300 Silberstücke wert. Man hätte es lieber verkaufen sollen und das Geld den Armen geben sollen. Und so machten sie dieser Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte: Lasst sie in Ruhe. Warum macht ihr der Frau Schwierigkeiten? Sie hat etwas Gutes für mich getan. Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es immer geben. Ihnen könnt ihr helfen, so oft ihr wollt, jeden Tag. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Diese Frau hat getan, was sie konnte. Mit diesem Salböl hat sie meinen Körper für mein Begräbnis vorbereitet. Ich versichere euch, überall in der Welt, wo Gottes rettende Botschaft verkündet wird, wird man auch von dieser Frau sprechen und von dem, was sie heute hier getan hat. Soweit die Worte des Evangeliums, wie sie in der Übersetzung Hoffnung für alle in neuem, in zeitgemäßem Deutsch geschrieben steht. Liebe Gemeinde, diese Frau, sie heißt Maria. Maria, die Schwester von Martha, die Schwester von Lazarus. Das verrät uns nämlich das Johannesevangelium im 12. Kapitel. Und diese Maria, die kommt nicht einfach daher so ohne weiteres und kippt Jesus mal eben so nebenbei dieses Öl über den Kopf. Sie trifft Jesus nicht zum ersten Mal, sondern sie kennt ihn und er kennt sie. Die beiden kennen sich gut. Und diese Maria, die hat eben erlebt, wie Jesus ihren Bruder, diesen Lazarus, nach seinem Tode wieder aus dem Grab rausruft und wie er deutlich macht und sagt diesen berühmten Satz: Wer an mich glaubt, der wird leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn sie stirbt. Ja, und dann gibt es ja noch diesen Besuch im Haus der beiden Schwestern, auch so eine schöne Geschichte, als die Martha wie eine Wilde in der Küche schuftet und hin und her rennt, während die Maria ganz gechillt sozusagen im Wohnzimmer auf der Couch sitzt und zuhört, einfach nur zuhört, wie Jesus erzählt, wie er lehrt, wie sie mit Jesus spricht. Und was macht Jesus? Er lobt sie ausdrücklich dafür und nicht die andere, die in der Küche wie eine Wilde alles Mögliche vorbereiten möchte in diesem Moment. Ich glaube ja, dass diese Maria mit all diesen Erlebnissen nicht einfach zu sowas geworden ist wie ein Jesus-Fan oder so, der halt mal jetzt die Gelegenheit hat, was Ausgeflipptes für den großen Star zu tun, dass sie Jesus nicht nur irgendwie bewundert sozusagen. Ich glaube ja, dass das, was Jesus tut und sagt, dass das dieser Frau, dieser Maria wirklich zu Herzen geht. Ja, Jesus gewinnt ihr Herz. Und wenn das passiert, dass Jesus ihr Herz gewinnt, dann wird eben auch klar, dass diese Geschichte mit einem Menschen sowas wie eine Liebesgeschichte ist, eine Love Story ist. Der Paulus schreibt an einer ganz anderen Stelle im Römerbrief: Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Also nicht die Freundschaft Gottes oder die Freundlichkeit oder so, sondern die Liebe Gottes ist ausgegossen. Und wohin? In unser Herz. So schreibt es Paulus. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Das ist was ganz Großes, wenn die Liebe Gottes im Herzen tatsächlich ankommt, wenn einem Menschen, wenn dir und mir, wenn uns aufgeht, hey, das gibt's doch nicht, Gott liebt mich. Wie kann das sein, dass der mich, so wie ich da krumm dastehe und so wie ich halt nun mal bin, mit Ecken und Kanten und so weiter, dass der mich liebt? Wie kann das sein, dass Gott mich ganz persönlich liebt und nicht nur ein bisschen mag und nett findet? Der kennt mich und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, liebt er mich durch und durch. Oder anders gefragt, hey, wie kann das sein, dass Gott dich und sie liebt, einfach so, ganz persönlich, mit all den Ecken und Kanten und Stärken und Schwächen, die ihr mitbringt. Der kennt dich und sie und er liebt dich und sie durch und durch, von hier oben bis ganz da unten. Ich weiß ja, dass sie, dass du, dass ihr, dass im Grunde wir alle so eine Art Geschichte mit Jesus haben. Denn ich denke schon, dass jeder und jede von uns mit ihm tatsächlich was erlebt haben. Sonst wären wir nämlich nicht hier in dieser Gemeinde und sonst wären wir schon gar nicht am Sonntag im Gottesdienst. Wir haben uns heute sogar eine Stunde früher aus dem Bett geschält, um hier zu sein. Da muss was sein, was wir, was ihr, was sie mit ihm erlebt haben, was euch bewegt hat und so angesprochen habt, dass ihr jetzt hier seid. Vielleicht hat er euch bewahrt vor einer gefährlichen Situation oder er hat euch bewahrt in einer heiklen Situation. Ihr habt irgendwann in eurem Leben mal ganz bewusst Ja zu Jesus gesagt, ihm euer Leben gegeben, wie man das nennt. Vielleicht ist euch das ganz bewusst und ihr könnt sagen, das weiß ich noch, das war da und da und so, vielleicht ist es euch auch nicht bewusst. Aber ihr habt es irgendwann gemacht oder gespürt, ich bin und möchte diesem Jesus jetzt ganz nahe sein und vertrauen. Und ihr habt gehört, ihr habt erfahren, was er euch dann auch sagt sozusagen, deutlich in Worten, die man quasi hören kann oder vielleicht auch nur gefühlt, aber diese Zusage von ihm: Hör zu, ich vergebe dir, so wie du bist, ich vergib dir. Und ich lade dich ein zu einem neuen Leben, zu einem neuen Leben mit mir. Und ich helfe dir beim Tragen deiner Last. Du musst das nicht alleine auf die Reihe kriegen. Du musst es nicht alleine schaffen. Du musst es nicht alleine tragen, sondern ich, Gott, ich, Jesus, helfe dir. Und übrigens, du, Mensch, bist nie allein. Da kann sein, was will, du bist nie allein. Wo du nur eine Spur im Sand siehst, da habe ich dich getragen. Und oft ist uns das bewusst oder nicht, aber ist auch egal. Ich bin sicher, ihr persönlich habt eine Geschichte mit Jesus und schon das ist eine Liebesgeschichte. Hat diese Geschichte euer Herz erreicht, wirklich euer Herz erreicht? Wenn wir uns unterhalten könnten, wenn da die Gelegenheit wäre, es wäre so schön, sich zu erzählen und zu hören, was füllt denn eigentlich mein und dein Herz wirklich aus? Was ist denn das? Wie steht ihr, so wie ihr seid, zu Jesus? Vielleicht wisst ihr super gut Bescheid über Jesus. Ihr seid tolle Bibelkenner und so. Dann ist er in euren Gedanken, in eurem Kopf angekommen. Vielleicht habt ihr so eine Ahnung, dass ihr ihn tatsächlich braucht irgendwie, wenn ihr gut leben wollt. Dann ist er womöglich in euren Empfindungen, in eurem Gefühl, also hier im Bauch angekommen. Aber das Entscheidende ist wohl das Herz. Das Entscheidende ist, dass ihr euch vom Herzen geliebt wisst von ihm. Alles Wissen, alles Gefühl und so weiter ist toll, aber es nützt nicht viel, wenn seine Liebe, die er dazu sagt, nicht auch in unserem Herzen, also an der Schaltstelle unseres Lebens ankommt. Wir können noch so viel wissen, noch so klar sehen, noch so schlau daherreden, auch als Pfarrer und so, aber wenn wir seine Liebe nicht in unserem Herzen haben, dann hilft uns das nicht wirklich weiter. Wie sagt Paulus, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Der sagt nicht, die ist ausgegossen in unser Hirn oder in unseren Bauch oder so, sondern in unser Herz. Schon verrückt, der wusste das schon. Und die Maria, die weiß das übrigens auch, die weiß nämlich, dieser Jesus, der liebt mich durch und durch und auch auf seine Art und Weise leidenschaftlich liebt er mich. Denn so erzählt es schon der Anfang der Geschichte über diese Auferweckung dieses Lazarus. Da heißt es nämlich wörtlich, Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester, also gemeint ist die Maria, und Lazarus auch. Jesus hatte die lieb, so steht das da. Diese wirklich verrückte Aktion mit diesem Öl ist also im Grunde ihre Reaktion auf die Liebe, die Jesus ihr entgegenbringt, ihre Reaktion. Johannes schreibt so schön, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Er hat angefangen damit. Und das bedeutet, unsere Liebe ist im Grunde immer nur eine Antwort auf seine Liebe, denn Gottes Liebe ist immer das Erste. Und das Tolle ist, diese Liebe Gottes ist da, ohne jegliche Vorbedingung. Da gibt es nichts zu verdienen, überhaupt nichts. Und Gottes Liebe sehnt sich im Grunde dann so sehr nach Gegenliebe, im Grunde auf unsere, auf deine und meine Liebe zu ihm. Das ist ja das Wesen von Liebe, dass wir antworten. Also verschmähte Liebe oder unbeantwortete Liebe ist, glaube ich, das Schlimmste, was es gibt. Und genauso ist es auch bei der Liebe Gottes und bei der Liebe von Jesus. Er liebt uns abgrundtief. Und im Grunde wartet er nur darauf, dass wir seine Liebe endlich auch erwidern. Da geht seine Sehnsucht hin. Mensch, Mensch, lieb mich doch auch. Jesus fragt den Petrus nach seinem Scheitern. Und ihr kennt die Geschichte, der Petrus verspricht Jesus ja, ich würde dich niemals verleugnen und so. Und kurz danach an der nächsten Ecke quatscht ihn jemand an und sagt, du bist doch auch einer von denen, die mit Jesus unterwegs waren. Und dann sagt er, was, Jesus? Jesus? Kenne ich nicht, nie gehört. Und an der nächsten Ecke dasselbe wieder, du bist doch auch einer von den Jüngern Jesu gewesen. Und er, was, Jesus? Jesus, wer soll das sein? Nie gehört. Und das passiert dreimal. Und Jesus sagt, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du das machen. Und er sagt, nö, auf mich kannst du dich verlassen. Und jetzt fragt Jesus diesen Petrus nach diesem Scheitern. Sag mal, Petrus, hast du mich lieb? Der fragt nicht, kapierst du eigentlich, Petrus, dass du jetzt richtig, richtig, richtig Mist gebaut hast? Oder er fragt auch nicht, glaubst du endlich, dass ich stärker bin als Sünde und Tod? Er fragt einfach nur diesen Petrus, Petrus, hast du mich lieb? Und das fragt er dreimal. Hast du mich lieb? Ich glaube, dass Jesus diese Frage dem Petrus stellt, aber auch uns stellt. Und zwar immer wieder. Diese Frage, sag mal, hast du mich lieb, so wie du bist? Nicht, fragt er, glaubst du, sag mal, sei mal ehrlich, glaubst du, dass es mich gibt oder so? Glaubst du, dass ich da gelebt habe und gekreuzigt worden bin? Glaubst du die Sache mit dem Kreuz und die Sache mit Ostern und so? Er fragt nicht, glaubst du, dass du eine Menge weißt über mich? Also weißt du Bescheid? Kannst du die Bibel gut auswendig oder so? Oder hast du eigentlich damals oder aktuell im Konfi gut aufgepasst und hast du alle Punkte auf deinem Zettel, die du brauchst? Jesus fragt, hast du mich lieb? Das ist alles. Das ist es, liebe Gemeinde. Jesus sehnt sich nach deiner Liebe. Und Liebe ist, wenn es echte Liebe ist, gerne verschwenderisch. Wie bei dieser Maria, die kleckert nicht nur rum mit diesem Öl, sondern sie klotzt damit rum. Sie bringt Jesus nicht nur höflich ein paar Blümchen, die sie irgendwo an der Ecke gepflückt hat, sondern sie salbt ihn. Und wie? Das ist eine Ehrenbezeigung für einen hohen Gast. Maria gibt also Jesus die Ehre und sagt damit allen, die das mitkriegen, und es waren einige, sie sagt, dieser Mensch, dieser Jesus hier, dieser Wanderprediger, das ist ein ganz besonderer Gast. Und vielleicht denkt sie ja sogar an sowas wie eine Königssalbung und sagt damit, dieser Jesus ist der König. Denn nur Könige wurden gesalbt, niemand anderes. Das allein ist schon was Besonderes, aber immer noch nicht wirklich außergewöhnlich. Denn außergewöhnlich an der Sache ist ja auch die Menge von diesem Öl, was sie da verwendet. Also die tut nicht nur einfach ein paar Tröpfchen da drauf, sondern die hat eine ganze Kanne voll mit dem wertvollsten Nardenöl, so heißt das, was es gibt. Eine ganze Kanne voll. Also wer mal loszieht und sich ein richtig feines Parfum oder die Herren unter uns mal richtig leckeres Aftershave sich holt, der weiß, dass man da mit ordentlichen Preisen zu rechnen hat. So ein kleines Fläschchen, das geht echt ins Geld. Und selbst Duty Free am Airport macht es auch nicht wirklich billiger. Das kostet einen Haufen Geld. Und dann hast du so eine Flasche, wo 100 Milliliter drin sind und jeder Tropfen ist kostbar. Sowas. So Nardenöl, was kostbar war, das hatten damals vielleicht die ganz reichen Familien zu Hause. Also im Grunde niemand, aber außer eine Handvoll Leuten. Aber die hatten das eigentlich nicht, um es zu benutzen, sondern die hatten das wie eine Geldanlage. Jeder Tropfen von dem Zeug war super wertvoll. Was die Maria da ausschüttet über Jesus, das ist ungefähr so viel, sagen Experten, wie ein Jahresgehalt. Stellt euch mal vor, ihr habt einen Parfümfläschchen zu Hause und was da drin ist, ist 40.000, 50.000 oder mehr Euro wert. Stell euch das mal vor. Und jetzt kippt ihr das einfach so über einen drüber und sagt, das hast du verdient, das sollst du kriegen. Unglaublich. Was Maria ausschüttet, ist ein Jahresgehalt. Und natürlich regen sich die Leute auf. Mensch, was hätte man mit dem Geld nicht alles machen können? Überleg mal, 40.000 Euro, 50 oder mehr. Da kannst du einen Haufen machen, da würde uns auch viel einfallen. Jeden Tag sehen wir im Fernsehen oder lesen irgendwo über die Hungernden in Afrika, über die notleidenden Flüchtenden, über Kinder, Jugendliche, Senioren in Deutschland, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Jetzt Corona macht es noch viel deutlicher, wie die Kluft im Lande ist. Es gibt so viel Not an allen Ecken und Enden. Es geht gar nicht, dass wir das Geld einfach so beim Fenster rausschmeißen. Was für eine Verschwendung, Schluss damit, würden auch wir sagen. Jesus ist echt krass drauf. Der sagt nämlich, ihr habt die Armen, von denen ihr sprecht, immer bei euch. Den könnt ihr jederzeit Gutes tun. Jederzeit. Gestern, vorgestern, morgen, übermorgen. Und das sollt ihr auch tun. Das ist kein Entweder-Oder, so nach dem Motto, entweder tue ich in meinem Leben Gott lieben oder Alternative dazu, ich tue meinen Nächsten lieben. Jesus würde sagen, es ist beides wichtig. Aber jetzt in diesem Moment ist eben Jesus da und das nur noch wenige Tage. Du sollst Gott lieben, heißt es. Das, sagt Jesus, ist das höchste Gebot. Und genau das geschieht hier. Maria liebt Gott. Und das verschwenderisch, wie es verschwenderischer nimmer sein könnte, voller Hingabe, weil sie weiß, dass dieser Jesus hier der Sohn Gottes ist, dass er ihr Heiland, ihr Erlöser ist. Das Wertvollste, was sie kriegen kann und hat, ist gerade gut genug für Jesus. Also ihre Liebe ist verschwenderisch. Und wie? Man kann sich schon mal überlegen, finde hin und wieder, kann man das schon mal machen. Was ist uns denn eigentlich? Euch, Ihnen, mir selbst? Was ist denn uns Jesus wert? Was ist uns Jesus wert? Wäre der uns ein ganzes Jahresgehalt wert? 50.000 Euro, 60, 70, egal ob brutto oder netto. Ein ganzes Jahresgehalt oder die 80 Euro Kirchgeld im Jahr, die da mal kommen, mit, verbunden mit diesem netten Brief, der aus dem Pfarramt kommt. Oder der eine Euro am Sonntag für den Klingelbeutelkörbchen und das 50er für die Kollektendings. Was seid ihr, was sind wir bereit für Jesus zu geben? Wie viel Zeit eventuell die ganze Woche über? Oder naja, hin und wieder mal eine Stunde am Sonntagmorgen, aber hoffentlich macht es der Pfarrer nicht zu lang. Gebt ihr Jesus so viel, dass andere sagen würden, ihr wärt verschwenderisch und ihr könntet euer Geld, die Zeit, die Kraft doch auch ganz anders investieren. Und das ohne Hintergedanken, also ohne zu glauben, damit was zu verdienen, sondern einfach als Antwort auf seine Liebe. Ich sage es mal so, ich wünsche mir so sehr, ich bin hier der Neue im Stall, ich wünsche mir so sehr, dass man uns hier in Emmaus, unsere Liebe zu Jesus wirklich abspüren kann, dass die Leute, die da draußen sind und da wohnen ringsherum und am Ort, dass die merken, da ist irgendwas anders. Da sind Menschen, die brennen für Jesus, die sind so in love mit Jesus sozusagen, die sind ihm so nahe, dass das irgendwie ausstrahlt. Und ich bin fest davon überzeugt, das wäre ein viel eindrücklicheres Zeugnis für unsere Mitmenschen, für unsere Nachbarn und Freunde, Arbeitskollegen, als jede Menge gut gemeinter Worte oder Aktionen oder bunter, netter Drucksachen und Flyer. Selbst wenn die anderen dann, und das werden sie tun, über uns den Kopf schütteln. Diese Maria zeigt, wie sehr sie Jesus liebt. Sie zeigt, wie wertvoll er ihr ist. Und sie macht damit noch was, was ihr vermutlich gar nicht klar ist. Jesus sagt nämlich, sie hat mich für meinen Tod gesalbt. Das ist ein wichtiger, ja, ein prophetischer Hinweis, denn die Geschichte hat ja eine Nachgeschichte und das ist eigentlich die Hauptgeschichte. Und so wie die Vorgeschichte eine Liebesgeschichte und die Salbungsgeschichte auch eine Liebesgeschichte ist, so ist eben auch die Nachgeschichte eine Liebesgeschichte. Denn Jesus ist nicht zufällig in Bethanien. Er ist auf dem Weg dahin nach Jerusalem und er weiß genau, was das heißt. Jetzt, wenn ich nach Jerusalem komme, beginnend mit diesem Palmsonntag, dann bin ich Jesus auf dem Weg in tiefstes Leid. Warum mache ich das, würde er sich denken? Aus Liebe. Wenn Jesus da in diese Stadt Jerusalem reingeht, dann weiß er, was das heißt. Ich bin jetzt auf dem direkten Weg ans Kreuz. Warum gehe ich diesen Weg? Ich gehe ihn aus Liebe. Jesus weiß, wenn ich jetzt da in diese Stadt Jerusalem reingehe und die mir jetzt gerade noch zujubeln, ich weiß, dass ich ein paar Tagen auf dem Weg in den Tod bin. Und warum tue ich das? Aus Liebe zu dir und zu mir. Dieses Kreuz ist das stärkste und größte, aber eben auch das seltsamste und vielleicht auch verstörendste Liebeszeichen Gottes. Die Sache mit dem Kreuz ist immer wieder unfassbar. Und unverständlich. Sie ist im Grunde gar nicht zu erklären, zu demonstrieren oder so. Aber am Kreuz zeigt sich so oder so Gottes große Liebe. Ihr kennt diesen Vers. So sehr hat Gott geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Auch wenn unser Verstand das kaum kapieren kann. Am Kreuz geht es um Liebe. Aus Liebe trägt Jesus dieses Kreuz. Aus Liebe trägt er meine Schuld. Und aus Liebe stirbt er eben auch diesen menschlichen Tod. Im Grunde unseren Tod, so wie wir auch sterben. Und aus Liebe schenkt er uns mit alledem das Leben. Das heißt, salopp ausgedrückt, diese ganz enge Gemeinschaft mit ihm, also mit dem Chef der Welt. Gott liebt sie. Gott liebt dich und euch und dich und mich. Und seine Liebe hört niemals auf. Aus Liebe gibt er das Beste, was er hat, nämlich seinen Sohn. Und der wiederum gibt sein Leben. Warum macht er das? Naja, aus Liebe. Weil das eine Liebesgeschichte ist, weil er dich lieb hat, weil er dich verschwenderisch lieb hat und das eben keine Grenze kennt, so nach dem Motto, hier ist Schluss, jetzt wird es mir zu brenzlig. Ich kann dich und sie im Grunde nur einladen und die Einladung immer wieder aussprechen. Lass es zu, dass Gott dich liebt, dass er seine Liebe ausgießt in dein Herz hinein. Er will dein Herz, er will dein ganzes Leben mit seiner Liebe erfüllen und das zeigt er am Kreuz. Und deswegen ist diese Karwoche so wichtig und dieses Denken an das Kreuz und dieses Feiern, was damit verbunden ist. Das Kreuz, so krass dieses Zeichen ist, ist Gottes Liebeserklärung an dich ganz persönlich. Lass es zu und öffne ihm dein Herz und antworte ihm voller Liebe und verschwenderisch. Denn dann geht diese Liebesgeschichte weiter und dann wird sie womöglich noch viel, viel schöner, weil es nämlich dann deine oder ihre persönliche Geschichte wird, deine oder ihre ganz persönliche Liebesgeschichte. Amen. Und der Frieden Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.